Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer.
Herzlich willkommen zum Trash Talk, dem Branchenpodcast für die Abfallwirtschaft, die Kreislaufwirtschaft, die Entsorgungswirtschaft. Es ist August, wir melden uns aber trotzdem. Wir haben auch diese Folge wieder zweigeteilt aufgenommen. Unsere zweite Hälfte, das Gespräch mit unserem Gast. Da war die liebe Julia im Urlaub und hat sich Zeit genommen. Jetzt bin ich gerade im Urlaub, aber wir machen das natürlich alles möglich hier für unsere Hörer. Und deswegen ist auch die liebe Julia, die wunderbare Julia Hobum, heute wieder virtuell an meiner Seite. Herzlich willkommen, Julia.
Oh, herzlich willkommen. Ich werde schon begrüßt wie so ein Gast. Was ist denn los? Guten Tag, mein lieber Tom. Übrigens Tom Wilfer, Chefredakteur des Euvid. Achso. Ich wollte dich jetzt mal vorstellen, für alle, die es noch nicht wissen.
Ja, vielen Dank, super. Und Julia Hobum natürlich von der DGAW, von GAS-Batterien. Letztens kam noch irgendwas dazu.
Executive Board der IFAD. Oh, was hatten wir denn noch? Ah, ich bin auch in der Handelskammer in Hamburg.
Genau, das hatten wir nämlich im
Zweifel. Das ist vielleicht schon so ein kleiner Teaser auf die zweite Hälfte.
Hervorragend.
Warum wir darüber gesprochen haben. Also unbedingt dranbleiben. Sag mal, Tom, das Wetter heute ist bei dir nicht so richtig gut in Tirol.
Das wird noch. Das ist jetzt extra, weil ich jetzt hier noch zu tun habe. Haben die gesagt, hier komm, dann lassen wir nochmal die Wolken schnell durchlaufen und dann geht das. Julia, ganz kurz, deine ganzen Hüte und so, jetzt machst du auch noch hier noch mehr Podcasts, habe ich
gehört. Weiß ich noch nicht. Ist noch nicht raus. Ich gehe dir nicht ganz fremd, aber ich muss, der mich gefragt hat, der ist gerade im Urlaub. Das kommt dann vielleicht noch.
Okay, ich dachte, du
aber hast ich bleib dir. Nein, aber ich bleib dir treu. Ach so, nein, ich war Gast in einem Podcast.
Genau.
Ach so, ja, da ist so. Da wisst ihr, habe ich dir was gesagt, was dich vielleicht verwirrt. Ich schreibe dir das aber später per WhatsApp, das andere, was ich meinte. Ja, tatsächlich, ich habe einen ganz guten Podcast aufgenommen. Das war im Rahmen der Beyond Talks. Also wir können das ja auch nochmal den Link in die Shownotes
sehr gerne
hauen, oder? Weil sehr das war so generell über Kreislaufwirtschaft, wie sinnhaft sind manche Maßnahmen, wie bin ich eigentlich überhaupt zu dem Beruf gekommen? Also war eine total tolles Gespräch, tolle Aufnahme. Sag mal, apropos, ich musste gerade so dran denken, als ich in Kasachstan aufgenommen habe und bei minus 20 Grad, weil du gerade über dein Wetter gesprochen hattest, nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie, hast du da eigentlich irgendwie nochmal was gehört? Gibt es da ein Update?
Da habe ich noch nichts zugehört. Ich glaube, man ist noch dabei, die ganzen sehr umfangreichen und vielen Stellungnahmen zu sichten und auszuwerten, aber ursprünglicher Plan war ja Kabinettsbeschluss im Herbst. Jetzt haben wir noch Sommer, mal sehen.
Genau, irgendwie bis zum 9. Juli konnte man, glaube ich, noch die Kommentierungen einreichen und ich glaube, im vierten Quartal soll es zum Kabinettbeschluss kommen, oder?
Irgendwie so, also, genau. Über die NKWS sprechen wir in der zweiten Hälfte nochmal ausführlich.
Oh, du hast den Elfmeter genommen, danke.
Ich habe aber tatsächlich hier noch eine Podcast-Empfehlung, falls jemand Zeit hat, gerade auch im Urlaub oder auch sonst natürlich, die aktuelle Folge vom DGAW-Podcast, da geht es ja um Batteriebrenner, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, deswegen sprechen wir auch heute nicht drüber, aber da war, glaube ich, der Oliver Groß zu Gast bei Marvin.
Genau, von Nielsen. Auf jeden Fall. Guter Hinweis. Danke, Tom. Ja, also unbedingt reinhören und das ist ja auch immer gut in Verknüpfung. Wir haben ja eine ganz tolle Aufnahme mit dem BDE-Präsidenten gehabt und dem Vorstand der Stiftung GAS-Batterien. Wir hatten, glaube ich, auch mit Herrn Eckert vom ZVOI mal dazu gesprochen. Also das Thema begleitet uns ja immer wieder und immer wieder. Und natürlich auch meistens in der ersten Hälfte, wenn es zu Bränden kam. Boah, was ist denn hier für ein Lärm? Also hier ist irgendwie in Hamburg was los. Hörst du das?
Ein bisschen so im Hintergrund, ja.
Ja gut, also es ist hier unten irgendwie auf der Straße.
Ich habe noch eine Empfehlung, bevor wir in die aktuellen Themen kommen. Genau, jetzt macht sie mal das Fenster zu, sehr gut. Und zwar eine Buchempfehlung, vielleicht für alle, die noch in Urlaub fahren und Zeit haben. Es gibt ein Buch, das heißt Müll von Roman Köster und das ist auf der Shortlist des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises, also eins der 10 besten Wirtschaftsbücher in diesem Jahr. Und da geht es um die Geschichte des Abfalls und dem Umgang mit dem Abfall und Müll. Soll sehr spannend sein. Ich habe noch nicht reinschauen können, aber ich habe gute Rezensionen gelesen.
Okay, ich werde es mir mal angucken. Ich bin zwar nicht mehr im Urlaub, ich will das noch mal kurz an dieser Stelle betonen. Ich habe übrigens auch ein ganz, ganz tolles Buch für alle, die so im Arbeitsalltag ersticken, von Friedmund Malik, Gefährliche Managementwörter. Ich habe mich wieder amüsieren müssen. Sowas wie Shareholder, Wissensmanagement, Digitalisierung. Ich hatte hier aber auch mein absolutes, hier, New Work. Auch super. Ein ganz tolles Wort. Super. Ja, da wird dann so ein bisschen drüber sinniert, was das eigentlich überhaupt bedeutet und ob die immer alle so sinnig sind, die Worte im Berufsalltag zu verwenden. Gut.
Das geht aber nicht also, so in die Richtung, das wird man doch mal wohl noch sagen dürfen, oder?
Naja, also es ist halt immer so die Frage, in welchem Rahmen die solche Worte dann auch benutzt werden und ob die dann wirklich der Bedeutung, die sie eigentlich mal ursprünglich hatten, noch gerecht werden. Sagen wir es mal so. Okay. Also ich kann es echt nur empfehlen. Es ist ein kleines Buch und ich habe es Blätter hin und wieder mal drin rum. Es liegt hier auf meinem Schreibtisch.
Sehr gut.
Genau.
So, steigen wir ein in die Themen.
Ja, ich wollte jetzt eigentlich eine coole Überleitung hinkriegen. Du hast jetzt mich unterbrochen. Krise, mein Urlaub ist zu Ende. Und ich musste Wäsche waschen. So, jetzt kannst du.
Alttextilien, Krise.
Alttextilien, genau, so sieht's aus. Ganz großes Thema. Nicht nur wegen der Umsetzung der getrennten Erfassung ab dem nächsten Jahr und der ganzen Diskussion zur Herstellerverantwortung, also EPR, Extended Producer Responsibility, die wir ja dann ab übernächstem Jahr haben sollen und sich da ja auch schon einiges tut. Ich finde das ja super spannend. Wir haben aber tatsächlich auch eine klitzekleine Krise. Nämlich was das Recycling angeht, beziehungsweise die Absatzwege, Tom.
Genau, wir haben das mal in einer unserer letzten Ausgaben, hat ein Kollege nochmal den Markt für Alttextilien vorgenommen und da sieht es schon seit einigen Monaten nicht so gut aus und man spricht da von einer sehr tiefen Krise. Man ist sich noch nicht ganz sicher, ob es der tiefste Einbruch der letzten 50 Jahre ist oder nur seit Ende der 90er Jahre, natürlich des letzten Jahrhunderts. Jedenfalls lässt sich wohl derzeit fast nichts verkaufen. Hätte man wohl in diesem Umfang selten gesehen. Und man ist sich noch nicht mal sicher, ob man nach den Sommerferien, manche Sortiere die Arbeit wieder aufnehmen. Es gibt keinerlei Anzeichen für eine Besserung.
Genau, ja. Da haben wir auch tatsächlich, da ich ganz kurz einen Aufruf sozusagen, du hast das Zitat, finde ich super. Wenn mir jemand einen halbwegs kostendeckenden Preis für Sammelware bietet, bekommt er von mir sofort 1000 Tonnen geliefert. Ich glaube, wahrscheinlich habt ihr den Kontakt beim Euvid, also wenn da draußen genau. Jemand ist, der das Schiffre. Kann, dann genau. Gab es immer so Chiffre-Nummern, oder?
Ja, super, super Geschichte.
Ey, ich hab einen Kumpel, der ist Bravo-Boy gewesen und ich habe neulich auch gesehen oder von einem Kumpel, es ist aber schon 100 Jahre her, ich habe auch mal so eine Kontaktanzeige aus Spaß, ich glaube, man hat ein Bier für bekommen, im Prinz geschaltet. Okay. Ich glaube, ich habe aber nie einen Brief bekommen. Hm. Also auch hier der Aufruf. Kann mir nicht mal jemand einen Brief schicken. Aber der Bravo, mein Kumpel, der Bravo-Boy war, der hat super viele Briefe bekommen.
Wir hatten auch mal so Schiffranzeichen, da gab es tatsächlich auch Unternehmensverkäufe.
Sind die überhaupt erfolgreich gewesen?
Ja, ne, total.
Total.
Mhm. Erfolgreicher okay. Als der Alttextilmarkt.
Oh, du kommst wieder zurück. Liebe Grüße an Steffi. Tom bekommt es mittlerweile auch hin.
Jedenfalls sei der Absatz da wohl gar nicht möglich auf allen Märkten Osteuropa, Afrika, Mittlerer Osten.
Genau.
Nur noch zu stark reduzierten Preisen bei zugleich höheren Qualitätsanforderungen berichten Marktteilnehmer. Als Ursachen werden Kriege, politische und wirtschaftliche Krisen, Währungsverfall, Devisenknappheit und Zollerhöhungen genannt. Ja.
Sogar die Schuhe seien im Preis stark unter Druck. Genau, also was ich tatsächlich auch noch nebenher gehört habe, so in dieser ganzen Textilthematik, ist ja, dass die Asiaten jetzt auch selbst diesen, Verwertungsweg Afrika für sich entdeckt haben und das tatsächlich nicht nur für sekundär, also nicht nur für getragene Textilien, sondern sogar auch primär. Also die verkaufen Primärtextilien wesentlich günstiger als so ein Sekundärkram aus Europa.
Genau.
Ja, Also das wird definitiv spannend. Vor allen Dingen, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, wenn wir jetzt von der getrennten Sammlung sprechen und dann eben auch von der Herstellerverantwortung ab übernächstem Jahr, wie sich das Ganze dann entwickelt. Ich glaube, wir müssen da ganz schön, anziehen in Europa, was so die Verwertungswege und die Recyclingmöglichkeiten angeht. Aber da stellt man sich
ja dann schon die Sachen auch öfters anziehen.
Guckst du, hast du jetzt gerade mich damit gemeint?
Nee, aber ich habe die Vorlage genutzt, die Sprache.
Ja, ist schon okay. Ist schon okay. Wir kommen auf deine Hose nochmal im zweiten Teil zu sprechen, ne?
Welche Hose? Ja, im Urlaub.
Ich glaube, dein T-Shirt ist wahrscheinlich auch so Crop. Ist auch nur, du hast nur oben so den Kragen abgeschnitten. Ne?
Ja, ich habe nur, ist ja Urlaub, ich habe nur ein T-Shirt an.
Bauchfrei. Bitte stell dich mal hin. Okay. Er hat ein Trikot an. Karl Zeiss Jena. Ist das ein Handballtrikot?
Guck mal nochmal genau hin, da ist hier. Es ist nicht so ganz
Handball. Oh, FC. Okay, das habe ich gerade nicht gesehen. Okay, Fußball. Ouch.
Alles
okay,
gut, alles
dann
gut.
Ich probiere dich mal mit etwas anderem abzulenken, was vielleicht auch ein bisschen ouch ist. Aber das ziehe ich jetzt ein bisschen vor. Und zwar die Mahnung für alle EU-Mitgliedstaaten wegen verfehlter Recycling- und Sammelquoten im E-Schrottbereich.
Genau, Deutschland erhält Post im E-Schrottbereich. Andere Länder sind teilweise andere Abfallströme, Siedlungsabfälle teilweise. Aber bei Deutschland ist es die Sammelquote beim E-Schrott.
Warte mal, wie niedrig war, man darf ja gar nicht mehr sagen, wie hoch ist die? Also die gesetzliche Vorgabe war nochmal, glaube ich, 65%, ne? Nicht wirklich, glaube ich, sondern weiß ich. 65% und tatsächlich erreicht haben wir unter 30.
Genau, also und für 23 sieht es aus, als wäre es unter 30.
Ich glaube 28, ne? Also, und das ist halt auch in den letzten Jahren immer weiter runtergegangen. Und sogar, wenn man die PV-Anlagen, die ja immer angeblich der Grund sind, rauszieht, auch dann haben wir es nicht geschafft.
Dann sind es nur ein paar Prozentpunkte mehr. Fairerweise muss man aber sagen, dass es sehr viele Mitgliedstaaten betrifft, auch im E-Schrott-Bereich, und dass die Zielerreichung in vielen Ländern nicht geschafft wird. Oder
ja, das ist richtig. Das ist absolut richtig. Ich glaube, es ist eine Kombination aus der Sammelquote selbst und der Langlebigkeit der Produkte, weil wenn du eine Sammelquote auf 3%, drei Jahre beziehst, dann, um ehrlich zu sein, unterstützt das jetzt auch nicht gerade das Ziel der Langlebigkeit. Aber, jetzt komme ich vielleicht noch zum großen Aber, wir haben ja in Deutschland eben auch noch diese, Sonderlösung, die man, um ehrlich zu sein, vielleicht auch mal grundsätzlich überdenken sollte.
Genau.
Und ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem. Ne?
Elektro-G wird ja nicht so viel geändert bei der gerade geplanten Novelle, aber es gibt ja auf EU-Ebene Bestrebungen in den nächsten Jahren, das wird sich sicherlich länger hinziehen, die Altgeräte-Richtlinie, also die Wii-Richtlinie zu überarbeiten. Mal sehen, was da kommt und auch hinsichtlich der Sammelziele beziehungsweise auch hinsichtlich der Berechnungsverfahren, ob sich da was tut.
Hoffentlich. Gut, hoffentlich tut sich auch ein bisschen was im Schiffsrecycling. Und zwar
genau,
tatsächlich könnten wir da besser sein. Genau, wir könnten da tatsächlich besser sein, wenn wir nicht immer so lange auf die Genehmigung warten müssten. Das funktioniert definitiv in Dänemark, Belgien und in den Niederlanden besser. Es ist auch günstiger in den Ländern. Ich glaube, die Umweltauflagen sind auch nicht ganz so hoch. Die Genehmigungsverfahren gehen schneller. Und das ist etwas, was natürlich die deutschen Recycling- oder Schiffsrecyclingbetriebe nicht ganz so freut. Oder die, die es eher werden wollen.
Genau, da gibt es zwei Unternehmen natürlich in Norddeutschland, die da Anlagen planen und die klagen über lange Genehmigungsverfahren. Du sagst, es ist schon, dass es in anderen Ländern offenbar schneller geht. Ja, und dann ist es insofern schade, weil ab Mitte kommenden Jahres weltweit einheitliche Regeln für das sichere und umweltfreundliche Recyceln von Schiffen gelten. Und damit könnten dann auch die sogenannten Abwrackwerften in der EU wettbewerbsfähiger werden, weil bisher findet das ja überwiegend in Asien, Bangladesch, Indien, Pakistan statt. Und teilweise auch diese alten Frachtschiffe und Containerschiffe dann irgendwie einfach nur am Strand quasi gebeacht werden, so nennt man das, glaube ich, und werden dann da auseinandergenommen unter teilweise sehr fragwürdigen Rahmenbedingungen. Mhm. Und Bundesrepublik hatte sich ja nicht die Bundesrepublik, die Bundesregierung hatte sich in ihrem Koalitionsvertrag ja das Ziel gesetzt, die oder das Schiffsrecycling in Deutschland zu fördern. Es geht halt jetzt langsam voran, gibt zumindest die Klagen der beiden Unternehmen, dass die Genehmigungsverfahren wohl schneller gehen könnten. Klagen ja. über Geschwindigkeit haben auch noch ein kleines anderes Thema.
Jetzt muss ich echt kurz nachdenken.
Es könnte sein, dass ich das später dazugefügt habe, sorry.
Oh, toll. Echt, ja, also vielleicht mal an der Stelle. Wir wollten eigentlich vor 2 Wochen schon aufnehmen. Da mussten wir aber dann leider kurzfristig umdisponieren. Deswegen braucht der Tom sich jetzt gar nicht so zu rühmen, dass er mal in seinem Urlaub aufnehmen muss.
Genau, es lag an mir. Danke, dass ihr so flexibel reagiert habt. Ich war kurzzeitig ausgefallen. Kurzzeitig und vor allem kurzfristig.
Aber nicht wegen Trunkenheit, wir müssen uns keine Sorgen machen.
Zum Glück nicht. Nee, ganz kurz, wahrscheinlich habe ich es später eingefügt, aber da geht es um Bearbeitungsfristen bei Notifizierungsanträgen.
Ja, das habe ich nicht, Tom. Das habe ich nicht. Das musst du jetzt alleine fort. Das ist tatsächlich auch bei uns ein leidiges Thema. Also
genau,
richtig leidiges
berichte
Thema.
Berichte mal bitte. Anekdotische Evidenz.
Vielleicht muss man auch den einen oder anderen nochmal abholen, was eine Notifizierung ist. Weißt du's?
Da geht es ja um grenzüberschreitende Verbringung von bestimmten Abfallsorten. Manche muss man anmelden, manche nicht, je nach Gefährlichkeit wahrscheinlich.
Genau. Und die Notifizierung erfolgt immer von dem Abfallerzeuger. Also das sind bei uns zum Beispiel im Batteriebereich sind das die Sortierer und der Verwertungsanlage. Also wenn ich jetzt von Relux, also Bad Oeynhausen, dann muss Herr Kottmeier diese Notifizierung mit der jeweiligen an dieser Stelle auch nochmal schöne Grüße, die mit der jeweiligen Verwertungsanlage eine Notifizierung durchführen. Das heißt, es wird dann Geld hinterlegt und dieses Geld wird dann verwendet, wenn jetzt die Batterien darüber gefahren werden mit dem LKW und der LKW ist noch nicht da und die Verwertungsanlage klopft auf Holz, aber brennt ab. Dann ist da Geld und du musst dann halt auch so Infos abgeben, zu welcher Recyclinganlage könntest du alternativ fahren. Also ne, was macht man in so einem Fall? Und dann liegt da halt auch Geld, ist auf Geld festgelegt. Und mit dem Geld kann dann sozusagen, Plan B durchgeführt werden, wenn es zu einem Brand kommt. Damit die Batterien nicht einfach irgendwo rumstehen und nicht verwertet werden. Und das gilt dann auch immer nur für eine gewisse Menge. Es wird dann auch eine Menge festgelegt, weil du musst ja dann auch innerhalb von 30 Tagen die Batterien verwertet haben. Der Nachweis wird dann von einer Behörde zur anderen Behörde, also Land Niedersachsen in dem Falle, dann geschickt. Und dann darf Herr Kottmeier erst den nächsten LKW losschicken. Also das ist nichts Illegales, ganz im Gegenteil, Abfälle zu versenden. Aber illegal wäre es nur ohne Notifizierung. Und das ist halt die Voraussetzung. Und wenn diese Notifizierungsverfahren unglaublich lange dauern, also du reichst ein und wenn du Glück hast, hast du die Notifizierung innerhalb von 3 Monaten. Dann musst du aber auch gut mit der Behörde können. Und das ist natürlich ganz wichtig, wenn wir gerade jetzt auch über Batteriebrände sprechen, wenn die Batterien halt weiter beim Sortierer stehen und nicht in die Verwertungsanlage gefahren werden, dann erstmal kann der Sortierer irgendwann nicht mehr sortieren, weil seine Anlage ja auch nur für eine gewisse Menge genehmigt ist. Und es kann natürlich dann immer nur zu einem Brand kommen, im schlimmsten Falle, wenn die Batterien dazu so lange gelagert werden. Und deswegen ist es eigentlich gut, wenn die Notifizierung, und das sind ja eigentlich auch Standardverfahren, wenn die Notifizierung schnell genehmigt ist, damit die Batterien dann auch wirklich in die Verwertung kommen können, damit wir wirklich einen Abflussstrom haben. Und das ist verdammt anstrengend und ärgerlich, wenn das lange dauert.
So. Genau, und die Geschichte, die wir jetzt ganz aktuell hatten, da ging es um lange Bearbeitungsfristen, insbesondere in Sachsen-Anhalt. Da sollen es teilweise 8, 9, 10 Monate sein, bis das bearbeitet wird. Ich glaube, da ging es auch um Altholzgeschichten und hatten wir schon mal die Geschichte. Hat sich wohl nur ein bisschen gebessert, da gab es auch Rückmeldungen aus dem zuständigen Landesamt, dass es da personelle Engpässe gab und dass man nicht hinterherkommt. Das Problem könnte aber noch schlimmer werden, weil ja ab kommendem Jahr auch für bestimmte Fraktionen aus dem E-Schrott neue Notifizierungsvorgaben sind, beziehungsweise die Notifizierung notwendig wird. Und das ist ja teilweise auch ein grenzüberschreitendes Thema. E-Schrottrecycling sind ja teilweise sehr spezielle Anlagen, beziehungsweise es lohnt sich dann gegebenenfalls, die Sachen vielleicht auch nach Holland zu bringen oder in andere benachbarte Länder.
Ich glaube, das geht doch dann auch auf den Bereich Vorbereitung zur Wiederverwendung und, wenn man das sich in, da müsste es, glaube ich, jedes Gerät notifizieren. Also ich glaube, das ist alles, also und wenn wir dann darüber diskutieren, dass wir Bürokratie abbauen wollen und dass sie die Verfahren alle ein bisschen schlanker und schneller machen, also irgendwie passt das für mich nicht ganz zusammen, da bin ich ganz ehrlich. Aber gut.
Ja, es sind tatsächlich so Zielkonflikte, ne? Wenn man sagt, man will bestimmte Nachhaltigkeitsziele, Umweltschutzziele erreichen oder auch den Umfang des Recyclings ausbauen, sind wir wieder bei NKBS und anderen Strategien und dann gleichzeitig aber dafür sorgt, dass die Bürokratie wächst, dann wird es alles nicht einfacher zumindest. Also muss man sehen, wie man die unterschiedlichen Zielvorgaben dann zusammenbringt.
Ja. Ja.
Du, ganz kurz, wenn wir schon gerade beim Batterie-Recycling waren, ich hatte hier aufgeschrieben, dass es zwar weiter viele Projekte und Ankündigungen für Batterie-Recycling-Anlagen gibt, vor allen Dingen natürlich wie Lithium-Ionen-Akkus, aber durchaus auch erste Rückzieher bzw. Verzögerungen. Gibt es ja einige große Unternehmen, die sagen, oh, machen wir vielleicht mal doch später dieses Projekt in Spanien, das war BASF.
Genau.
Umicore hat ja auch eine Riesenanlage mal angekündigt gehabt. Die haben auch gesagt, oh, die 500 Millionen investieren wir vielleicht später mal. Wie nimmst du das wahr?
Ja, also das ist ja was ich von Anfang an gesagt habe. Also ich sage es ja ungern, aber ich habe recht behalten. Also das waren viele Ankündigungen. Das war so ein bisschen Goldgräberstimmung in den letzten Jahren, hatte man den Eindruck. Und jetzt hat man, und um ehrlich zu sein, es sind auch, glaube ich, viele öffentliche Gelder abgeschöpft worden für diese vermeintlichen Projekte. Und jetzt stellt man doch fest, also die Zellchemien sind vielleicht nicht so, wie wir uns das überlegt hatten oder geplant hatten. Also wir haben ja nicht nur kobalthaltige Batterien da draußen in den Elektrofahrzeugen, sondern eben auch Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien, kein Kobalt, kein Nickel beinhalten die. Und die sind natürlich dann nicht ganz so interessant fürs Recycling. Dazu kommt dann natürlich auch noch, dass wir noch nicht alle ein E-Auto haben. Die Batterien kommen noch gar nicht zurück. Das ist ja auch das, was hier genannt wird. Also die Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen verlangsamte sich außerhalb von Chinas deutlich. Das mag ganz sicher stimmen. Ich möchte auch gerne nochmal auf die Folge mit Hildegard Müller hinweisen, mit der wir ja über das ganze Thema auch gesprochen haben. Naja, und dann ist es natürlich auch klar, ne, wenn ich jetzt eine Verwertungsanlage baue, mit was soll ich die füttern? Ich kann maximal noch Produktionsabfälle nutzen, weil es kommt ja noch nichts zurück. Die Batterien, die werden ja, 15, 20 Jahre alt.
Tatsächlich so alt? Halt,
naja, also die wir können, man weiß es ja noch gar nicht. Also die paar Batterien, die jetzt hin und wieder zurückkommen, sind dann aus irgendwelchen Forschungseinrichtungen oder irgendwelche wirklichen Fehlproduktionen, aus irgendwelchen Unfällen oder Überschwemmungsgebieten hatten wir ja auch schon. Das ist natürlich dann sehr, sehr schwierig für so eine große Anlage. Naja, wie sichere ich jetzt tatsächlich dann die Kapazitäten? Wie generiere ich jetzt eigentlich auch die Gelder, um die Kosten dann auch entsprechend zu decken, die meine Anlage jetzt schon produziert? Und dann ist es so, Produktionsabfälle, die bleiben meistens gar nicht in Europa.
Okay. Und wenn man dann noch bedenkt, dass die Batterieverordnung vorschreibt, dass ein gewisser Anteil an Rezyklaten in neuen Batterien drin sind, dann ist ja doch fraglich, ob das überhaupt vorrätig ist.
Ob das überhaupt funktioniert. Also erstmal haben wir ja noch gar nicht die alten Batterien. Dann nimmst du, die Produktionsabfälle. Dann ist doch aber die Frage, wo werden denn die Zellen überhaupt produziert? Das ist ja jetzt dann anscheinend sowieso nicht mehr in Europa. Und dann ist ja sowieso noch die nächste Frage, bleibt es überhaupt? Das sind ja Rezyklateinsatz, also sind Rezyklatvorgaben für einzelne Elemente. Genau. Da ist ja die nächste Frage, haben wir die Elemente überhaupt noch in Zukunft in den Batterien oder fahren wir schon mit irgendwelchen Schwefelbatterien durch die Gegend? Und dann ist noch die letzte Frage ist, werden die Batterien überhaupt hier in Europa noch in Verkehr gebracht oder leihen uns die Asiaten die nicht einfach nur? Also das heißt, du fährst in irgendeine Garage, wenn deine Batterie leer ist, die wird ausgetauscht, du kriegst die also gar nicht mehr gekauft als Endkunde und damit ist sie ja hier auch nie in Verkehr gebracht. Und dann geht die Batterie einfach wieder als, im Endeffekt ja noch nicht als Abfall, aber geht die dann tatsächlich wieder nach Asien, wird da recycelt. Also von daher ist das, ich bin gespannt. Aber wir haben ja auch aktuell kein Batteriegesetz. Also es ist, beziehungsweise auch da sind wir noch sehr in der Schwebe, ne?
Alles wahnsinnig komplex. Also wirklich.
Oh, und langatmig, wirklich langatmig.
Ja, also die Zeit ist schon ganz gut vorangeschritten. Wir hatten noch ein paar andere Themen. Die
Ach, meinst du jetzt unsere Zeit? Oder meinst du die Zeit für Notifizierungen?
Für Notifizierungen, Genehmigungen.
NKWLs. Wir können vielleicht noch ganz kurz, das ist richtig, und du willst ganz sicher, dass, ich glaube, da hinten wird es auch schon schöner bei dir im Hintergrund, also das Wetter. Ja, wir hatten tatsächlich, ich möchte aber noch einmal ganz kurz vielleicht noch anreißen, wir hatten noch die Verweichlichung der Recycling- und Rezyklateinsatzziele im Verpackungsbereich war eine ganz große Diskussion, dass man jetzt dann doch von 2025 auf 2030 schon gerutscht ist, was so, die Wiederverwendung beziehungsweise die Recyclingfähigkeit von Verpackungen angeht. Da hat man jetzt dann doch auch wieder ein bisschen sich Luft gemacht.
Genau, das geht ja in so eine ähnliche Richtung, dass man sagt, ey, wir hatten große Ziele, aber vielleicht dann jetzt doch nicht mehr.
Genau, ich glaube, das können wir auch einfach so stehen lassen. Und wir hatten noch eine Diskussion zur Gefahrstoffverordnung. Da ist ja das ganze Thema Asbest im Baubereich ganz, ganz wichtig und auch heiß diskutiert. Willst du da kurz noch was zu sagen? Oder?
Genau, da gab es wohl einen neuen Entwurf zur Gefahrstoffverordnung. Und da hatte die Bundesregierung verzichtet auf die Einführung einer sogenannten anlassbezogenen Erkundungspflicht. Also da geht es darum, dass der Veranlasser einer Baumaßnahme im Bestand dazu verpflichtet wird, vor Beginn der Arbeiten zu erkunden, ob und welche Gefahrstoffe, also insbesondere Asbest, bei der Sanierung zu erwarten sind. Und dass diese anlassbezogene Erkundungspflicht gibt es wohl jetzt nicht in dem Entwurf. Und da gab es ein Schreiben der Verbände aus Entsorgungs- und Bauwirtschaft, die sich darüber beschwert hatten. Und die haben das direkt an das Kanzleramt geschickt und da gab es aber eine ablehnende Reaktion.
Genau, die haben gesagt, das bleibt jetzt so, wird nicht geändert. Punkt.
Genau.
Ja.
Und dann lass uns noch ganz kurz auf gemischtes Hack schauen, da hatten wir auch so ein paar kleinere Geschichten.
Ja, das finde ich voll gut. Schleich präsentiert komplett recycelbare Tierfiguren.
Yeah, cool. Da kann man ja schon mal schauen, was
keine.
Es da gibt.
Ich habe noch
ja,
keine.
Ja, die kommen, glaube ich, erst. Muss man in die Meldung reinschauen, aber die kommen bald.
Okay, und dann hast du mir hier noch bemalte Teebeutel hingeschrieben.
Ja, das geht in unsere Richtung. Wir hatten ja von der IFAD schon mal so eine Kunstgeschichte. Und jetzt gab es in UK, in England, jemand, der ein Hobby macht, der bemalt Teebeutel. Künstlerisch wertvoll, wirklich. Das sah gut aus.
Okay.
So die kleinen Teebeutel. Und Schwedens ältestes Gewürz gesucht. Das fand ich auch lustig.
Das ist ganz sicher irgendwas mit Kiefer, oder?
Es geht so ein bisschen in die Richtung, dass man sich nicht so sklavisch an die Mindesthaltbarkeitsdaten halten soll.
Ach so!
Das ist gerade
völlig falsch verstanden.
Die Leute sollen mal schauen, was sie so in ihrer Küche stehen haben und ob sie da nicht auch ein Gewürz haben, was vielleicht schon seit 20 Jahren abgelaufen ist.
Ich hatte auch gerade so 1996 irgendwie... Okay, das finde ich aber witzig.
Und dann habe ich später noch eine Geschichte hinzugefügt, das ging ja auch durch die Presse überall. Wir fanden es aber auch super, beziehungsweise wir haben es uns auch wirklich ausführlich angeschaut. Und da gibt es jetzt demnächst im Herbst eine Revolution in New York. Hast du das mitbekommen?
Nein. Ich komme. Ich fliege hin. Das ist die Revolution.
Das musst du dir anschauen.
Keine Ahnung.
Das ist der absolute Hammer. Also die sind auf eine Idee.
Denn?
Die sind auf eine Idee gekommen. Das kannst du dir. Also, wer ist nie drauf gekommen? Da sollen jetzt Privathaushalte künftig...
Stopp! Mülltonnen bekommen! Oh Gott, ich habe so gelacht. Ich habe gedacht, die wollen mich veräppeln. Stimmt, Mülltonnen werden eingeführt. Voll krass.
Ja, und das wäre eine Möglichkeit, gegen die Rattenplage vorzugehen, wenn man das nicht einfach in Säcken auf die Straße schmeißt und die ganze Nacht da liegen lässt, bis morgens dann die Müllabfuhr kommt, jetzt Tonnen zu benutzen.
Ich habe erst gedacht, dass das verarsche, ne? Ich habe wirklich gedacht, das ist nicht ernst gemeint. Willkommen im Mittelalter, ey. In den Anfang 20. Jahrhundert. Richtig.
Ja, also es ist ja auch wirklich witzig, aber gut, wahrscheinlich hatte man nicht den Platz bisher dafür oder
ist aber egal. Ich habe wirklich gedacht, dass das Das ist nicht ernst gemeint. Aber ernst gemeint, tatsächlich, Lobbe hat ein KI-Lied rausgebracht. Ist das richtig?
Ja, das habe ich letztens mal entdeckt online und fand ich super. Da habe ich mir überlegt, ob man, also es gibt ja jetzt verschiedene KIs, die das machen können, ob man da vielleicht mal so einen Wettbewerb draus macht.
Wäre eigentlich über den Trash-Talk oder über Tom und Julia? Also, wir hatten es doch tatsächlich auch auf der IFAD ganz kurz. Du kannst ja mittlerweile mit ChatGPT kannst du den Text schreiben lassen. Und dann kannst du die Melodie, wie heißt denn das? Ich glaube Uno oder so heißt das Programm. Du hast jetzt hier, also kannst du dir dann tatsächlich die Melodie dazu schreiben lassen. Kannst auch angeben, in welche Richtung, also in welchen Stil das gehen soll.
Schlager, Pop, Heavy Metal.
Super witzig. Vielleicht werde ich doch noch mal eine Künstlerin auf Mallorca im Megapark.
Und dann habe ich noch ein Problem. Wir hatten ja viele tolle Angebote. Also ich hatte viele tolle Angebote nach deinem Aufruf bekommen, auf Müllwagen mitzufahren. Das Thema ist aber jetzt schon so ein bisschen ausgelutscht, weil es haben jetzt einige prominente Verbandsvertreter, Politiker ja gemacht. Also ich weiß nicht, ob ich das dann noch machen sollte. Also die Anja Sigismund war ja bei Nielsen. Paul Ziemiak von der CDU, der war bei Lobbe. Björn Simon von der CDU, der ist auch irgendwo mitgefahren. Ich weiß es gerade nicht mehr wo. Also dann ist
ich bin auch schon mal mitgefahren. Also ich glaube, es sind alle schon mal mitgefahren. Nee, eben nicht. Dann es sind alle ja schon mal mitgefahren. Nein, außer Tom Wilfer. Wir machen das noch. Und wenn du dich weiter so anstellst, machen wir das entweder im Winter oder wenn es so richtig schön regnet, im Herbst oder Frühjahr.
Ja, dann würde ich sagen, schauen wir erstmal, ob wir vielleicht da Rückmeldungen kriegen von den eben angesprochenen, wie das bei denen so gelaufen ist. Vielleicht kriegen wir die auch mal bei uns im Podcast und dann schauen wir mal, wie sich das so darstellt.
Du feiger Hund. Damit entlasse ich dich jetzt in deinen Urlaub. Und die Hörer aber tatsächlich nicht. Die Hörer und Hörerinnen bleiben jetzt bitte dran für den zweiten Teil. Da war ich nämlich im Urlaub. Ich hatte auch eine Hose an, im Gegensatz zu Herrn Wilfer. Unbedingt dranbleiben. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und war auch mal einfach ein ganz anderer Gast. Fand ich sehr cool.
NKWS beleuchtet eher aus Wirtschaftssicht, umfangreichere Wirtschaftssicht und war wirklich sehr spannend. Also unbedingt dranbleiben. Vielen Dank.
Ich wünsche allen ganz viel Spaß und dir einen wunderschönen Urlaub, Tom.
Ich danke dir.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge der August-Ausgabe. Ich freue mich sehr, heute Christoph Petri begrüßen zu dürfen. Christoph Petri ist seit 2023 Referatsleiter Kreislaufwirtschaft, Umwelt- und Rohstoffpolitik bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Er ist seit 2009 bei der DIHK, beziehungsweise bei der DIHK Service GmbH, wenn wir es ganz genau nehmen wollen, und hat verschiedene Projekte im Energie- und Umweltbereich verantwortet. Herr Petri hat an der Universität Göttingen Forstwissenschaften studiert, was ja eigentlich erstmal was ganz anderes ist. Aber wir sind gespannt, Herr Petri, und freuen uns sehr, dass Sie heute da sind.
Ja, vielen Dank.
Herr Petri, auch von meiner Seite herzlich willkommen und besten Dank, dass Sie dabei sind. Wir haben in der letzten Folge schon mit der Intra Enterlein vom NABU über die Kreislaufwirtschaftsstrategie gesprochen und heute freuen wir uns umso mehr, dass wir jemanden haben aus dem Wirtschaftsbereich, mit dem wir das nochmal beleuchten können, das Thema, und dann nochmal mit Ihnen zusammen auf die auf den Entwurf zur NKWS blicken können. Und da würde mich zunächst mal interessieren, wie Sie die doch recht ambitionierten Ziele einschätzen, die in der Kreislaufwirtschaftsstrategie zum Rohstoffverbrauch, zum Rezyklateinsatz und zur Versorgung der Wirtschaft mit Sekundärrohstoffen definiert sind, angeschlagen sind. Wie sieht man das bei der DIHK?
Ja, das ist schon mal, wie soll ich sagen, eine gute Frage. Erstmal auf jeden Fall, also wir unterstützen natürlich erstmal grundsätzlich die Ziele der NKWS. Es macht also auch Sinn, wenn man da zukünftig da größere Schritte, wie ich mal jetzt sagen, gehen will, dass man sich da vorher erstmal eine Strategie dazu überlegt. Aber dann kommt natürlich mehr das Wörtchen aber. Und dazu hat man ja auch dann die Möglichkeit dann auch genutzt. Das wurde ja dann auch eingeräumt bei der Entwicklung der NKWS zum Abschluss, dass man nochmal eine Stellungnahme dazu machen konnte. Und davon haben wir dann auch reichhaltig Gebrauch gemacht. Also wir haben ja dann auch letztendlich den Puls oder den Ohr am Puls, so rum heißt es, der Unternehmen. Und da kommen wir, denke ich mal, dann noch drauf zu sprechen, hoffe ich doch, auf unsere Umfrage, die wir auch dazu gemacht haben.
Na klar.
Erstmal die grundsätzlichen Ziele, die wir haben. Das ist ja, wenn man dann zum Beispiel das erste nimmt, den Primärrohstoffverbrauch von 16 auf 8 Tonnen war das, glaube ich, dass man senken möchte.
Genau.
Und das zu absehbarer Zeit, also in 20 Jahren, dann ist das schon mehr als ambitioniert, würde ich sagen, weil ja das auch da stark davon abhängt vom Rohstoffeinsatz, weil von den einfach Öl letztendlich. Und das ist ja letztendlich auch bei der Kunststoffproduktion, spielt das ja eine große Rolle letztendlich. Daher ist ja der Basisstoff für Kunststoffe. Das sehen wir also schon mal ziemlich kritisch. Darüber hinaus dann auch noch die Bayern Ziel, glaube ich, die Stoffkreisläufe sollten ja dann noch verstärkt geschlossen werden, indem man dann die Zirkularitätsrate dann auch verdoppelt letztendlich. Und das ist ja noch sehr viel ambitionierter. Das ist ja dann innerhalb der nächsten noch weniger als 5 Jahre, glaube ich, mittlerweile nur noch. Und finden wir dann das schon sehr ambitioniert. Und da sollte man aufpassen, dass man da, wenn man das erreichen möchte, da nicht zu sehr jetzt mit Maßnahmen dann auffährt, die zu sehr dann auch in den Markt dann eingreifen.
Herr Petri, jetzt frage ich mal, ist jetzt mal gar nicht auf der Liste gewesen, aber wenn man so unglaublich ambitionierte Ziele hat, das ist ja genauso, wenn man im März anfängt zu sagen, okay, ich will jetzt irgendwie noch 20 Kilo abnehmen, weil ich brauche unbedingt noch meine Bikini-Figur im Juni, kann sowas auch einfach dann so ein bisschen ja die Unternehmen abschrecken oder einfach auch sagen, okay, wir fangen eigentlich erst gar nicht an, weil die Ziele so ambitioniert sind, dass wir da erstmal gar nicht losmarschieren, weil der Berg so groß ist? Oder wie war vielleicht auch bei Ihren Mitgliedsunternehmen ja so die Stimmung, als die NKWS rauskam, was die Ziele betrifft?
Ja, also erstmal ganz platt gesagt, wenn es erstmal nur um Entwicklung einer Strategie geht, ist erstmal so, wie ich mal sagen, das Interesse eher gering. Zumindest bei der breiten Masse, weil das ist ja noch weit hinterm Horizont und bevor da dann Maßnahmen dann raus abgeleitet werden, vergeht ja dann auch einiges an Zeit. Also die Unternehmen, die interessieren sich dann häufig eher dann von Maßnahmen, wovon sie dann auch direkt betroffen sind. Und auch eine Strategie, ich beschreibe jetzt erstmal noch keine Maßnahmen, obwohl jetzt bei der Strategie tatsächlich, in dieser Strategie tatsächlich auch schon Maßnahmen drin erwähnt sind, aber noch nicht in Gänze. Und von daher ist dann schon, würde ich mal sagen, das Interesse eher zurückhaltend gewesen. Und von der Zielerreichung, wenn man da jetzt Werte reinschreibt, ich glaube, wir haben in den letzten Jahren leider erleben müssen, dass häufig etwas definiert wurde und dann doch nicht erreicht wurde. Und ich denke mal, das sollte man in der politischen Kommunikation dann auch zukünftig dann auch vorsichtiger sein. Und dann, wie man das kommuniziert. Also wir haben ja, glaube ich, auch mal in der Stellungnahme, die wir geschrieben haben, dann auch geschrieben, dass man da eher vielleicht auf induktive Ziele dann gehen solle, dass man zwar schon die Zahl dann auch nennen kann, aber dass das dann letztendlich das nicht das absolute Maß dann sein soll, was jedes Unternehmen erreichen muss, sondern dass, wie Sie auch schon sagten, dass wenn man ein Ziel zum Abnehmen hat, das muss man sich natürlich setzen, keine Frage. Aber wenn man es nicht erreicht, ist es nicht so dramatisch. Also dann würde ich deswegen wegen mich jetzt dann gar nichts mehr essen, so muss man ganz einfach zu sagen.
Dann wird es halt die Sommerfigur im nächsten Jahr.
Genau, so in etwa, genau, korrekt, genau.
Wenn wir jetzt so ein bisschen sprechen, so was brauchen denn die Unternehmen? Also welche Rahmenbedingungen und Maßnahmen werden dann tatsächlich dann von ihren Mitgliedsunternehmen auch gefordert und gewünscht, um diese Transformation zur Kreislaufwirtschaft dann auch zu schaffen, also um das wirklich auch umzusetzen?
So grundsätzlich, das ist ja auch bei unserer Befragung rausgekommen, stehen die ja erstmal der Transformation gegenüber durchaus sehr aufgeschlossen gegenüber. Und aber das auch nur natürlich wieder mit dem Aber, mit dem Vorbehalt, dass entsprechend so etwas natürlich dann auch möglichst bürokratiearm sein soll. Und da sind Unternehmen schon ja sehr mit überladen, überlastet. Wir haben ja dazu auch jetzt in den letzten Wochen auch eine Kampagne gemacht im DRK. Ich kann so nicht arbeiten, hieß die Kampagne. Ich glaube, die läuft auch noch. Das Nicken kommt aus der Regie. Und
liebe Grüße an dieser Stelle an Frau Blum.
Werde ich ausrichten. Liebe Grüße. Und jetzt habe ich einen Faden verloren, macht aber nichts, dann rede ich einfach weiter. Genau, und von daher sollte man schon darauf achten, dass das möglichst dann bürokratiearm natürlich ist und auch für KMUs natürlich auch umsetzungsfähig sein soll, weil bei vielen Dingen wird häufig dann der Fehler begangen, dass man so zumindest aus unserer Sicht, dass man zu sehr dann auf die Großen schaut und die Kleinen dann eher dann ein bisschen bei vergessen werden. Ja. Und das wäre dann auch noch zur Umsetzung selbst natürlich dann, wenn dann etwas umzusetzen ist, dass natürlich auch die Übergangszeiten, wir haben ja ganz zu Anfang dann auch über die Zielerreichungszeiten gesprochen, dass natürlich dann auch da genügend Zeit dann für vorhanden ist.
Jetzt habe ich einen kurzen Einwurf dazu, weil es mir gerade einfällt, weil Sie sagen, kleinere Unternehmen und vielleicht benachteiligt gegenüber den Großen. Es erinnert mich auch an die Stellungnahme des BVSE, der gerade bei der Frage der Normung darauf hingewiesen hat, dass ja kleinere Unternehmen oftmals auch gar nicht die personellen Kapazitäten haben, die Ressourcen haben, sich da überhaupt einzubringen. Insofern spielt das da sicherlich auch rein. Wenn Sie sagen, Rahmenbedingungen, wir haben so ein bisschen über Rahmenbedingungen und Maßnahmen gesprochen. Was brauchen denn die Unternehmen da jetzt? An welche Stellen brauchen sie mehr Unterstützung, auch um in der Kreislaufwirtschaft auch gerade die kleineren Unternehmen sich dann mehr einzubringen, beziehungsweise ihre Geschäftsmodelle entsprechend umstellen zu können?
Unterstützung, natürlich müssen sie erstmal darüber aufgeklärt werden, was muss überhaupt zukünftig dann umgesetzt werden, in welchem Zeithorizont. Ich glaube, da sollte man auf jeden Fall viel Zeit und auch Geduld darauf investieren seitens der Bundesregierung, dass Unternehmen da frühzeitig dann auch informiert werden. Aber das sind wir auch selbstberufen als DIHK und auch die IHK sind natürlich dann auch selbstberufen. Wir stehen auch zur Verfügung, dann auch die Unternehmen da frühzeitig dann auch ins Boot zu holen. Also das ganz sicherlich. Und dann, was uns natürlich dann auch jetzt erwartet bei der Umstellung, das steht ja auch so in der Strategie dann auch drin, die Digitalisierung wird ja da zukünftig eine verstärkte Rolle spielen. Und da ist natürlich dann auch für die kleineren Unternehmen ist dann noch einiges an Nachholbedarf. Das haben ja auch die eine oder andere Umfrage, habe das ja auch dargelegt, dass da die sogenannte Digital Readiness bei vielen kleinen Unternehmen noch gar nicht gegeben ist. Und da muss in jedem Fall da auch Unterstützung finanzieller Art dann ganz sicherlich dann auch irgendwie erfolgen.
Da passiert noch viel mit Papierwiegeschein.
Ja,
das ist tatsächlich so. Also das sehe ich auch bei unseren Dienstleistern. Wenn je kleiner die sind, desto weniger Digitalisierung gibt es ja natürlich dann auch. Ist ja dann auch nicht unbedingt notwendig. Und die werden natürlich dann so ein bisschen abgehängt. Tom, wenn ich mich nicht ganz falsch entsinne, ich glaube, wir hatten das auch letztes Jahr, ne? Letztes Jahr hatten wir das, glaube ich, auch hin und wieder mal im Podcast, das Thema wie digital sind kleine und mittelständische Unternehmen? Wie ist das mit der personellen Unterstützung oder Umsetzung dann eben auch? Und naja, das kostet ja auch alles Geld. Also wenn ich digitaler werden möchte, muss ich auch erstmal investieren. Das ist ja nicht einfach nur, es kommt aus dem Internet, ne? Also von daher ist das schon ein spannendes Thema, dass die sich da nicht abhängen lassen. Also generell gibt es natürlich auch noch so ein paar andere Instrumente, die ja genannt werden in der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie, also mögliche ökonomische Instrumente und Bewertung von Rezyklateinsatzquote und Zertifikatehandel. Was halten Sie davon oder was sagen Ihre Mitglieder dazu? Wie ist Ihre Einschätzung? Wie gut sind die Instrumente auch dann tatsächlich, die genannt werden?
Also Zertifikathandel sehen wir eher mit Vorsicht. Also bietet natürlich schon eine Riesenchance, überhaupt keine Frage. Aber damit haben wir natürlich dann auch eine Nachweispflicht dann auch verbunden.
Ja.
Und dafür, dass ich zertifiziert wäre, bekomme ich natürlich auch einen Nachweis, eine Nachweispflicht. Und da ist natürlich eine Berichterstattung über die Umweltauswirkungen meiner Produkte ist natürlich was anderes oder sehr viel aufwendiger, als wenn ich nur den CO2-Fußabdruck dann entsprechend für das Produkt dann erstellen muss.
Haben wir da nicht wieder mehr Bürokratie, Herr Petri? Ist da nicht auch so ein ganz, ganz schmaler Pfad? Also wie weit gehe ich dann auch, wie bürokratisch werden die Instrumente und wie sinnhaft sind sie dann eigentlich auch tatsächlich noch? Und welche Umweltziele verfolgen wir eigentlich dann tatsächlich damit mit diesem? Ich glaube wirklich, das ist meine eigene Einschätzung, dass es dann ganz, ganz schmalen Grad gibt zwischen wirklich Sinnhaftigkeit und Bürokratismus.
Korrekt. Ich meine, da muss auch das ein oder andere muss auch dann letztendlich dann sozusagen voneinander abgelöst werden, also dass das Papier letztendlich tatsächlich dann verschwindet und dann halt die Digitalisierung das dann entsprechend übernimmt und nicht, dass das irgendwie dann auf einmal parallel läuft oder zusätzlich noch läuft.
Ja, also, genau.
Ja.
Gut, dann müssen sicherlich ganz viele Abläufe und ganz viele Schnittstellen dann auch entsprechend angepasst werden, damit das dann möglichst einfach laufen kann dann mit den digitalen Prozessen. Also das ist ja, man kennt es ja aus anderen Bereichen, wahnsinnig komplex, auch ganz schnell wahnsinnig komplex wird und ist dann ja sicherlich an der Stelle auch so. Aber ganz grundsätzlich wird ja in der Strategie auch das Thema digitale Produktpässe ganz stark hervorgehoben. Wie schätzen Sie das ein bei der DIHK? Welche Branchen könnten davon oder in welchen Bereichen könnte man davon besonders profitieren, gerade wenn es um Kreislaufwirtschaftsentwicklung geht, Transformation dahin geht?
Also das beobachten wir auch sehr aufmerksam, was da passiert bei der Entwicklung der digitalen Produktpässe. Und das, was jetzt erstmal so als Ziel gesetzt wurde, auch das auf 3 Produktgruppen als erstes mal anzuwenden, die relativ homogen sind in der Herstellung. Also das sind ja dann Batterien, Textilien und Stahl oder Metalle. Also es sind zumindest relativ homogene Produkte und von daher ist es auf jeden Fall schon mal eine gute, Spielwiese wäre jetzt auf jeden Fall das völlig falsche Wort.
Aber zumindest erstmal ein gutes Herr Petri, ich möchte fast widersprechen, was Textilien und Batterien angeht. Ganz so homogen ist es nicht. Aber na klar, macht es definitiv Sinn, das erstmal zu testen, wie sinnig ist das überhaupt? Wer pflegt die Daten? Wer sorgt für die Qualität? Und dann am Ende, was machen wir eigentlich auch mit den Daten, die dann da tatsächlich eingesetzt werden in diesem Produktpässen, ne?
Genau, und das muss halt letztendlich, damit das die Unternehmen dann auch mitmachen, muss es letztendlich auch einen Nutzen für Unternehmen haben. Also wenn das natürlich jetzt nur da drin endet, dass man da zusätzlich noch wieder Daten zur Verfügung stellen muss, Daten berichten muss, macht das überhaupt keinen Sinn, das zu entwickeln. Und in meiner Wissensstand nach ist das, glaube ich, immer noch nicht ganz klar, wie das dann oder welche Daten dann tatsächlich dann erfasst werden, beziehungsweise darüber dann auch gespielt werden. Und je unklarer oder je mehr Zeit jetzt auch vergeht und je unklarer das auch bleibt immer noch, desto mehr Blüten streibt es dann auch. Ich meine, desto mehr Hoffnung ist auch damit verbunden. Also viele hoffen zum Beispiel, dass da das ganze Nachhaltigkeitsberichtwesen dann zukünftig drüber abgebildet werden könnte. Vielleicht kann das auch irgendwann perspektivisch, aber das ist aktuell im ersten Schritt ja überhaupt nicht vorgesehen. Ich denke auch, da müsste die Kommunikation dann auch deutlicher sein, das, was erstmal am Anfang zu erwarten ist und dann auch wirklich der Fokus auf den Nutzen. Ich meine, was man technisch dazu alles braucht, das ist eine ganz andere Geschichte.
Also ich beschäftige mich ja in meinem wirklichen Berufsleben, wenn ich hier nicht im Allgäu sitze. Wir haben es übrigens noch gar nicht erwähnt. Ich sitze im Allgäu.
Batterien.
Genau, beschäftige ich mich ja tatsächlich mit Batterien und da ist unglaublich viel Bewegung, gerade was diesen Produktpass angeht, da tun sich auch ganz viele, wir haben sich ganz viele Forschungseinrichtungen draufgeworfen und man fragt sich dann wirklich am Ende, okay, ist es einfach nur dazu da, dass 20 Doktorarbeiten geschrieben werden können oder soll das dann tatsächlich wirklich was bringen, denn wenn die Batterie einmal beim Verwerter liegt, dann liegt sie da und aktuell ist es nur interessant, ist es eine Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie oder ist es eine kobalthaltige und wenn es eine kobalthaltige ist, über 5 oder unter 5%, um ehrlich zu sein, das ist eigentlich wirklich das, was am Ende interessiert, deswegen ist so bei uns dann auch oder im Batteriebereich so die Frage, was wird dann am Ende tatsächlich gemacht und wer sorgt auch für die Qualität der Daten? Also wer pflegt dann auch wirklich die Daten ein und was bringt das? Also ich gebe Ihnen recht, wir können gespannt sein, was dann damit passiert. Vielleicht bleibt es auch nur ein netter Traum und Wir stampfen es nach den drei Produkten wieder ein. Wer weiß. Also von daher bin ich da so ein bisschen zwiegespalten, Herr Petri. Ich muss es gestehen. Und ich gebe Ihnen aber was recht, die Daten müssen den Unternehmen was bringen. Sonst macht das gar keinen Spaß, ne?
Richtig. Also dann wird auch dann direkt auch dann die Protestwelle rollen, überhaupt keine Frage. Und es muss darüber dann auch transportiert werden, dass die Anwender und Nutzer dann letztendlich nicht nur die Behörden sind,
ja,
die davon Nutzen vielleicht haben, sondern dass wirklich dann auch die Hersteller von etwas dann auch davon einen Nutzen haben, beziehungsweise auch die Wiederverwender, Recycler, genau, wie sie alle heißen, genau.
Also ich fasse mal ganz kurz so zusammen. Also man muss klar kommunizieren, was das Ganze eigentlich bringen soll, und muss dann auch sich darauf fokussieren, auf den Nutzen des Ganzen, aber halt auch die Unternehmen brauchen auch eine Unterstützung dabei beim Aufbau des Ganzen. Also eine finanzielle Unterstützung, dann sicherlich auch über Fördermaßnahmen, wenn ich sie richtig verstanden habe.
Korrekt.
Und jetzt bildet ja die DIHK ein ganz weites Feld ab, ganz viele verschiedene Branchen, natürlich auch viele unterschiedliche Unternehmensgrößen. Wie ist denn Ihr Eindruck, welchen Branchen könnte denn der Umstieg auf die Kreislaufwirtschaft besonders leicht fallen und welche hinken eher hinterher?
Ja, das haben wir ja tatsächlich dann auch bei der Umfrage, die wir parallel zur Veröffentlichung des Entwurfs der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie letztendlich dann auch veröffentlicht haben. Das war auch so ein bisschen vom Timing her, hatten wir da auch ein bisschen Glück, ehrlich gesagt. Haben wir mal tatsächlich dann auch gefragt, welche Branchen sehen da eher eine Chance drin, welche sehen da eher ein Risiko. Und natürlich sieht die Kreislaufwirtschaft, beziehungsweise die Entsorger sehen natürlich die größten Chancen da drin. Das ist ja deren Kerngeschäft, überhaupt keine Frage. Und was uns aber sehr überrascht hat, dass der Handel dem sehr reserviert gegenüber war. Also diese Umstellung auf Kreislaufwirtschaft, dass da eher das, wie soll ich sagen, dass man das noch nicht einschätzen kann, dem überwogen hat. Also klar, als Handel hängt man so eher irgendwo immer mit am Fliegenfänger. Weil man ist ja dann auch häufig dann auch in der Herstellerverantwortung, hängt man mit drin, obwohl man gar nicht das Produkt selbst hergestellt hat. Und da denke ich mal, deswegen ist das auch so ein bisschen das mehr als Verhalten beziehungsweise auch als Risiko bewertet worden. Ja.
Vielleicht auch wegen den Rücknahmepflichten jetzt gerade auch im Elektro.
Das kommt noch dazu.
Bereich zum Beispiel.
Korrekt.
Mein Lieblingsthema, danke Tom.
Aber bei Batterien wird vielleicht dann auch irgendwann der Pfand kommen, oder?
Nee, also nee? Ist ja erstmal vom Tisch gewischt, soll ja erst nochmal geprüft werden. Ich kann an dieser Stelle auch nochmal dafür werben. Ich habe einen sehr schönen Artikel darüber geschrieben, wann und wo Pfandpflicht im Batteriebereich Sinn macht. Aber Herr Wilfer zielt gerade darauf ab. Ich habe meine Doktorarbeit zur Sammlung von Elektro-Altgeräten geschrieben. Ah. Und die Sammelquote sinkt und sinkt und sinkt. Dafür kann ich allerdings nichts. Ich habe damals gute Vorschläge gemacht, aber die Transformation in dem Bereich lässt noch ein bisschen auf sich warten, Herr Petri. Aber irgendwann wird sie kommen. Genau.
Wenn wir gerade über Branchen reden, und die Chancen und Einschätzungen dazu, ein riesiges Feld ist ja auch gerade, wenn man das Abfallaufkommen anschaut, die Baubranche. Da gibt es ja noch ein ganz großes Potenzial für einen stärkeren Einsatz von Recycling. Baustoffen und recycelten Materialien, wie nehmen Sie es da wahr, erstens die Reaktion auf die Strategie, aber so ganz grundsätzlich auch die Einstellung Richtung Kreislaufwirtschaft?
Wenn ich mich richtig erinnere, war das, glaube ich, eher so, dass die waren an vorletzter Stelle waren, die also noch vor dem Handel letztendlich waren, die auch nicht so ganz überzeugt von dem. Also sie sahen da auch eher mehr Risiken als Chancen, beziehungsweise konnten das auch noch nicht einschätzen. Und die aktuellen Regularien, die wir aktuell noch haben, die bieten ja auch noch nicht so die Möglichkeiten. Das soll ja noch kommen und kann man auch nur verstärkt hoffen, dass das noch kommt und dass das Feld auch noch sehr viel mehr erweitert wird, weil im Baubereich sind ja auch die größten Potenziale dann auch für Recyclingsmöglichkeiten. Ja.
Ja, genau, diese Abfallendeverordnung für Ersatzbaustoffe, das ist ja auch noch ein Klassiker, der uns ja auch immer oder schon länger beschäftigt und vielleicht auch noch ein bisschen beschäftigen wird.
Wollen wir jetzt noch ein bisschen auf die Umfrage zu sprechen kommen? Weil die fand ich sehr, sehr spannend und da lässt sich auch das eine oder andere ableiten. Apropos die Umfrage, können wir die eigentlich irgendwie die Ergebnisse verlinken in den Shownotes?
Das kann ich machen.
Ja,
eine gute Idee.
Ja, das können wir doch machen. So an alle, für alle Hörer. Wir verlinken dann auch nochmal die Ergebnisse, auf die wir uns jetzt noch ein bisschen im Detail beziehen, beziehungsweise die wir diskutieren. Jetzt haben Sie die gemacht. Großartig. Wie war die Beteiligung? Das muss man ja immer erstmal fragen. War die groß oder war die zurückhaltend?
Die war natürlich groß.
Genau, wie immer natürlich.
Okay, entschuldigen Sie bitte diese absolut rhetorische Frage. Wie konnte ich nur? Natürlich
war das. Das war ein Elfmeter.
Ja, ich weiß. Ja.
Den musste ich machen, ne?
Definitiv. Okay, also die Beteiligung war natürlich also phänomenal. Richtig krass, wahrscheinlich. Aber jetzt mal, also Spaß beiseite, jetzt gibt es natürlich dann Ergebnisse. Was sind jetzt dann auch die Forderungen, die Sie als DIHK an die Politik ableiten? Also was ziehen Sie jetzt raus? Jetzt gibt es ja die Befragung und jetzt muss man ja damit irgendwie was weitermachen. Was genau passiert damit
also
jetzt?
Ja, natürlich haben wir damit erstmal eine gute Datenbasis dann für die zukünftige politische Kommunikation. Wie ticken dann überhaupt Unternehmen? Auch eine aktuelle Datenbasis. Deswegen haben wir es ja auch gemacht. Und für uns ist das jetzt erstmal nochmal, macht das nochmal deutlich, dass was letztendlich ja auch in der nationalen, muss ich nochmal den Bogen schlagen, in der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie drinsteht, wo ja dann auch angeboten wird, dass die Wirtschaft dann zukünftig bei der Entwicklung von Maßnahmen dann auch mit berücksichtigt wird, eingebunden wird, dass man da auch wirklich von Gebrauch macht. Also nicht, dass das nur leere Worte bleiben, sondern dass man da auch wirklich im Beteiligungsprozess dann weiterhin dann auch, wie es, ja, von Nutzen sein kann, soll, genau.
Also eine stärkere Beteiligung in jedem Fall wünschenswert, dass man dann auch die konkrete Ausgestaltung dann halt auch mit, die Unternehmen begleitet, mit ins Boot holen kann. Ja.
Genau. In jedem Fall, ja, und dann kann ich mich nur wiederholen, was ich eben schon mal sagte, also da auf jeden Fall bei der Information frühzeitig dann entsprechend das an die Unternehmen adressieren seitens der Bundesregierung und entsprechend auch für kleinere und mittelständische Unternehmen entsprechend auch natürlich die Möglichkeiten von Förderung dann auch in Betracht ziehen.
Wie schätzen Sie das ein? Oder vielleicht kam da ja auch in der Umfrage noch das ein oder andere Ergebnis raus. Haben wir die Chance, tatsächlich eine internationale Vorreiterrolle dann auch einzunehmen und zu sagen, Mensch, wir haben jetzt hier wirklich eine Transformation, eine nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie. Wir bringen das jetzt voran. Wir können endlich mal wieder als erstes die Hand heben, Blueprint schreiben. Oder ist es dann doch wieder, ich weiß nicht, wie ich das jetzt irgendwie positiv formulieren soll, aber, oder vertun wir vielleicht die Chance?
Ich hätte eine Idee. Circularity made in Germany steht da drauf.
Aber wusstest du, man macht nicht mehr made, man macht jetzt engineered. Wow. Engineered in Germany, genau. Weil wir produzieren ja herzlich wenig nur noch in Deutschland, aber es ist engineered. Also Tom, ich würde das vielleicht dann Circularity engineered in Germany. Das wird zu schwierig. Nee, das wird... Dann müssen wir noch was. Aber jetzt, vielleicht darf er Petri antworten.
Also ich würde auch zu engineered tendieren, weil es ist ja tatsächlich so, bei den Umwelttechnologien sind wir nach wie vor ja auch weltweit Spitzenreiter. Also da sind wir nach wie vor ja auch nicht führend. Ja doch, wir sind führend, genau. Wir sind also nicht an der Spitze, aber wir sind führend auf jeden Fall. Und die Karte sollte man auch weiterhin spielen. Und wo es natürlich noch hapert, wenn man sagt, so wir sind jetzt natürlich Vorbild in der eigenen Kreislaufwirtschaft, das ist nicht ganz so stimmig. Also da sind wir, glaube ich, in Europa irgendwo zwar im vorderen Feld, aber wir sind bei weitem eine Spitze. Da sind die Niederländer uns zum Beispiel weit voraus.
Ja, vor allen Dingen, wenn man auch mal generell unseren Konsum sich so anschaut. Ne? Wir hatten doch schon längst den Overshoot Day. Also das war vielleicht an dieser Stelle auch nochmal kurz betont. Also wenn wir da ansetzen, wir hatten mal eine Folge, da war tatsächlich das Ergebnis, wir müssen auch verzichten, also vorne schon ansetzen. Wie war das? Kein Abfall ist guter Abfall, ne? Ich glaube, so war so ein bisschen die Tendenz. Also von daher gebe ich Ihnen da total recht. Wir konsumieren und wollen auch immer das Neueste vom Neuesten haben. Wobei, ich muss ganz ehrlich gestehen, also hier jetzt im Urlaub, an die Herren hier mal kurz da draußen, also ich habe noch nie so wenig Klamotten verbraucht. Also ich trage wirklich ein T-Shirt mehrere Tage. Und also ich rieche nicht schlimmer als diese Kuhdung da draußen. Es geht wirklich. Und auch meine Hose habe ich jetzt schon ein paar Tage an. Also es geht.
Super.
Also ich würde es nur mal sagen. Und ich meine, vielleicht kann man ja auch im Rahmen dieser Online-Dinge auch mal auf die Hose verzichten. Einfach ein Scherz. Ich muss bei Herrn Wilfer immer auf die Hose gehen, weil ich glaube, Tom, wolltest du dir nicht mal eine neue Hose kaufen?
Heute hat es auf jeden Fall nicht für die lange Hose gereicht. Ich habe
und für das Sport-T-Shirt.
28 Grad im Büro. Aber lass uns mal ganz kurz diesen Exkurs beenden und nochmal ganz kurz zurückzugehen. Also Deutschland ist nicht mehr Recycling-Weltmeister, könnte aber durchaus eine Vorreiterrolle einnehmen, wenn es um Circularity Engineered in Germany geht, hätten wir Chancen. Was tut die DIHK dafür, die Unternehmen da zu unterstützen? Gibt es da spezielle Programme oder irgendwelche Projekte, die Sie berichten können?
Also ja, in jedem Fall kann ich schon mal was berichten. Wir haben ja hier im Land selbst, wir haben die IHKs betreiben, in den sogenannten Ecofinder betreiben die ja. Das ist eine Plattform, worüber ich letztendlich Umwelttechnologiefirmen finden kann. Also wenn ich da was suche, habe, dann kann ich darüber gehen. Und wir hatten dann auch die Möglichkeit, im Rahmen des Projektes der Bundesregierung Exportinitiative Umwelttechnologien, konnte die entsprechend dann auch ins Englische dann übersetzt werden bzw. transferiert werden. Da hatte das BMUV hatte da auch großes Interesse dran. Und das ist auch Teil unseres Projektes, was wir über unsere Service GmbH ja auch bilden, dieses Chambers for Green Tech. Und das läuft ja auch schon seit ein paar Jahren, seit 5 oder 6 Jahren, glaube ich, läuft das mittlerweile, das Projekt. Und da ist auch Kreislaufwirtschaft tatsächlich dann auch ein großes Thema. Die haben also in den letzten 5, 6 Jahren haben die schon mehr als 20 Projekte in mehr als 20 Ländern dann auch zur Kreislaufwirtschaft gemacht. Und das fängt dann an bei einfach nur Informationskampagnen über Qualifizierung, aber auch letztendlich mit Markterschließung. Also dass man dann Unternehmen aus Deutschland die Möglichkeit gibt, da auch ihre Technologie dann auch vorzustellen.
Wobei man muss ja, also gib mir mal kurz eins, in Hamburg heißt es nur Handelskammer. Und ich bin da im Umweltausschuss, Tom. Stimmt. Ich weiß gar nicht, ob du von diesem Hut wusstest, dass ich da im Umweltausschuss bin.
Den muss ich noch auf meine Liste nehmen.
Nee, ist schon okay. Aber da kann ich nur das von Herrn Petri tatsächlich unterstreichen. Also da tut sich wirklich viel, da geht man auch viel in den Austausch, guckt, was kann man dann auch. Jetzt ist natürlich Hamburg nicht das größte Bundesland, aber was kann man halt auch machen? Wie kann man dann natürlich auch Delegationen empfangen und mal ein bisschen zeigen, was der, jetzt ist ein Stadtstaat, tatsächlich auch bringt und ist auch nur eine Handelskammer.
Aber Hamburg ist doch das Tor zur Welt, oder so heißt es doch immer.
Ja, ne? Genau, richtig. Und definitiv, ich überlege gerade, gibt es da nicht sogar einen Song zu? Ich muss es gleich mal googeln. Vielleicht spielen wir den gleich mal ein. Nein, mein Scherz. Aber doch, ich glaube, irgendein Lied gibt es dazu. Aber viele denken ja auch, dass Hamburg an der See liegt. Weil wir sind ja eine Hafenstadt. Ne, Tom?
Ich denke das nicht.
Ich bin beruhigt. Also wir haben nur die Elbe. Wir haben einen großen Hafen, aber nur die Elbe.
Und einen Strand. Genau. Aber wir schweifen
und
schon wieder
Strand. Der ist schön, der Strand. Herr Petri, wenn Sie mal in Hamburg sind, sagen Sie Bescheid.
Ich habe 15 Jahre in Hamburg gelebt.
Jetzt würde man eigentlich immer fragen, wo denn? Aber das sparen wir uns, Herr Petri.
Aber ich bin sogar Beschäftigter der Handelskammer gewesen.
Nein.
Kommt noch besser. Doch.
Siehst du, Tom?
Vor vielen Jahren.
So klein ist die Welt, ne? Apropos. Ja. Ich suche jetzt mal raus, ob es da ein Lied gibt, Herr Petri. Und Tom, du kannst mal weiterfragen.
Genau, du suchst das Lied raus und mich würde.
Wenn es ein Lied gibt.
Zum Schluss, wir sind nämlich schon ziemlich weit fortgeschritten wieder in unserer Zeit, noch interessieren, wie Sie den weiteren Prozess zur NKWS einschätzen, wie ambitioniert das jetzt vorangetrieben wird. Ich meine, es war ja auch in der Politik noch nicht so ganz abgestimmt zwischen den verschiedenen Ressorts und man hat hier und da ja auch ein bisschen. Uneinigkeit rausgehört, wenn es um die Abfallkreislaufwirtschaftsthemen geht. Und Sie sagten ja auch schon, die ein oder andere Branche ist vielleicht auch nicht ganz so euphorisch, was dieses Thema angeht. Wie schätzen Sie es so insgesamt ein?
Ja, es wird natürlich jetzt seinen üblichen Weg gehen. Jetzt werden wahrscheinlich erstmal die Stellungnahmen, die armen Menschen, die die Stellungnahmen jetzt erstmal auswerten dürfen, und davon wurde ja reichhaltig Gebrauch gemacht. Das wird natürlich auch Zeit brauchen, und bis die dann eingearbeitet sind und dann auch in der Ressortabstimmung letztendlich dann auch diskutiert wurden. Also wäre schön, wenn es dieses Jahr noch im Kabinett beschlossen würde. Das schätze ich persönlich aber optimistisch ein, dass es in dieser Legislaturperiode noch kommen kann, das schon eher. Ja, und dann hängt ja noch sowieso der Maßnahmenkatalog. Das ist das, was sehr viel spannender dann eigentlich wird, was daraus dann noch, da wird ja auch angedeutet in der Strategie, das soll dann umfangreicher Maßnahmenkatalog dann noch entwickelt werden. Also das wird auf jeden Fall sehr viel spannender werden, was da dann noch kommen wird. Zweifellos werden wir das auf jeden Fall positiv begleiten, wie auch alles andere, was wir natürlich positiv begleiten. aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Also wir schauen mal, wie dann die Zeit so gehalten wird. Auch die Entwicklung der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie hat ja auch etwas mehr Zeit gebraucht als geplant. Jo. Und ich denke mal, dem wird man auch treu bleiben, was ja auch menschlich ist, keine Frage. Man kann sich auch nicht aufteilen als Mensch. Also von daher volles Verständnis, aber man sollte dann mit Ankündigungen etwas zurückhalten.
Wissen Sie, wie lange uns das in diesem Podcast hier begleitet hat? Wann kommt sie endlich, die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie? Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir jetzt auch dazu gemacht haben. Also gebe ich Ihnen total recht, und nur damit wir das jetzt nicht vergessen, es gibt tatsächlich ein Lied, wir spielen das jetzt nicht vor, aber das Tor zur Welt von Guido Rennert. Also für alle, die...
Kennt man ja, auch.
Kennt man, natürlich. Für alle, die mal in Hamburg gewohnt haben.
Ken. Ich höre es mir gleich an.
Ja, du hörst es dir gleich an. Du hast ja jetzt es ist 15.37 Uhr. Beim Euvid ist ja schon Feierabend.
Nur kein Neid.
Die kurze Hose schon an, das Rennrad ist gesattelt. Und die drei Puma-Streifen sind auch schon auf der Schulter. Herr Petri, ich gehe jetzt auch in Urlaub. Sie müssen noch richtig arbeiten, oder? Also bei der DIHK arbeitet man noch richtig, oder?
Nee, ich gehe nächste Woche auch in Urlaub. Ja, ja, klar, tatsächlich, bis das Licht ausgeht. Nee, ich gehe aber nächste Woche auch in Urlaub.
Okay, also dann wollen wir damit abschließen, ihr Lieben?
Genau, also nochmal mit Urlaubsgrüßen, aber vor allen Dingen mit einem ganz großen Dankeschön an Herrn Petri, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das ganze Themengebiet Kreislaufwirtschaftsstrategie, Transformation zur Kreislaufwirtschaft aus Sicht des DIHK für uns hier nochmal darzulegen. Und vielen Dank für die interessante Diskussion, das schöne Gespräch.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für diese angenehme Atmosphäre.
Dankeschön, Herr Petri, und dafür, dass es Ihr erstes Mal war. Chapeau, großartig. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und um ehrlich zu sein, habe ich die letzte halbe Stunde immer noch ein bisschen Urlaubsgefühl gehabt. Also von daher, danke.